Reden über Gott und Welt, das ist heute immer auch Reden über die Religionsfreiheit, über die Freiheit zur Religionsausübung und das öffentliche Bekenntnis. Ganz aktuell ist es ein Reden über die Frage nach Beschneidung. Ganz aktuell soll sich nun der Deutsche Bundestag mit der Frage befassen. Stefan von Kempis hat sich darüber mit Professor Heiner Bielefeld unterhalten. Er hat in Erlangen den Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik inne und ist außerdem UNO-Koordinator für Religionsfreiheit. Wie verhalten sich Religionsfreiheit und Beschneidung zueinander?
Das Thema Beschneidung ist ein wirklich schwieriges Thema. Und es geht darum, hier unterschiedliche Grundrechtsansprüche, Menschenrechtsansprüche zusammenzubringen, was auch manche Kompromisse erforderlich macht, nämlich Religionsfreiheit, Elternrecht, aber auch das Recht des Kindes auf Unverletzlichkeit. Ja? Und das zusammenzubringen, das wird vielleicht gar nicht so ganz reibungslos funktionieren. Ich finde aber, der Gesetzesentwurf, den jetzt das Kabinett verabschiedet hat, zumindest einen tragbaren Kompromiss. Da werden medizinische Standards formuliert. Es wird auch formuliert die Erwartung einer möglichst schmerzfreien Durchführung. Aber Beschneidung soll möglich sein. Und das finde ich ein wichtiges Signal, denn wir haben hier immerhin einen religiösen Ritus, der für Juden und für Muslime sehr breit verankert ist, der ganz breiten Konsens in den Communities findet. Da gibt es immer auch Minderheiten, die das anders sehen. Minderheiten innerhalb der Minderheiten. Mit denen kann man auch durchaus Sympathie haben und Fragen stellen, ob nicht auch hier vielleicht Reformen entstehen können. Aber mit dem Strafrecht, jüdische Gemeinden, Muslime zu bedrohen oder gar zu Reformen zu zwingen, das wäre eine ziemlich absurde Maßnahme. Und ich finde es notwendig, eben auch hier die Flagge der Religionsfreiheit zu halten, zumal die Diskussion in Deutschland zum Teil doch sehr schrille Töne zustande gebracht hat. Also ich war ehrlich gesagt reichlich erschrocken, wie viele Ressentiments zum Teil gegen Religion überhaupt, aber dann auch spezifisch gegen Muslime und Juden hier an den Tag getreten sind. Also das war schon reichlich erschreckend und zeigt, dass auch in einem Rechtsstaat wie Deutschland, in einer vergleichsweise befriedeten Gesellschaft wie Deutschland, da kulturkämpferische Konfliktlinien wieder aufbrechen können. Es fehlt in großen Teilen unserer Gesellschaft Basiswissen und auch eine Basissympathie für Religionsgemeinschaften, für deren Riten, für deren Selbstverständnisse, sodass dann zum Teil eine geradezu aggressive Ignoranz auch immer wieder formuliert worden ist. Und es gibt darüber hinaus auch in Teilen der Gesellschaft nun wirklich eine aggressive Stimmung gegenüber Religionen überhaupt. Religion hat insgesamt eine schlechte Presse. Religion, ob das nun christliche Religion ist, jüdische, muslimische, andere Religionen, weckt zunehmend Unbehagen, Misstrauen. Und ich glaube, insofern stehen jetzt auch die Religionsgemeinschaften insgesamt vor der Aufgabe, miteinander dafür zu sorgen, dass Probleme zwar angesprochen werden, aber wir auch ein Klima haben der Offenheit, wo religiöser Pluralismus gelebt werden kann in unserer Gesellschaft. So selbstverständlich, wie ich das vielleicht noch vor ein paar Jahren gedacht hatte, ist das mittlerweile nicht mehr. Das hat diese zum Teil wirklich aggressive, schrille Debatte um Beschneidung doch offengelegt.
Professor Bielefeld, Sie sind UNO-Koordinator für das Thema Religionsfreiheit. Was macht denn so jemand?
Meine Funktion bei der UNO ist Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Das ist ein Ehrenamt. Ich habe also auch meinen Broterwerb in der Uni nach wie vor. Vorteil ist, als Ehrenamtlicher ist man unabhängig und kann also in der UNO agieren und zugleich unabhängig agieren. Im Wesentlichen bewegt sich meine Arbeit auf drei Ebenen. Ich beschäftige mich mit konkreten Einzelfällen in Staaten, in denen die Religionsfreiheit massiv verletzt wird. Dann gibt es auch Länderinspektionsreisen, die kann ich nur in den Semesterferien durchführen. Diese Inspektionsreisen münden dann in einen Bericht, der im Menschenrechtsrat auch vorgestellt wird. Und ich habe die Möglichkeit, zu bestimmten Themen tätig zu werden, also beispielsweise mein letzter Bericht, den ich im Oktober 2012 in der Generalversammlung in New York auch vorgetragen habe, beschäftigt sich mit dem heißen Thema Glaubenswechsel, Konversion, auch Missionstätigkeit. Das ist aber nur ein Beispiel für die thematische Seite der Arbeit.
Nun laufen ja auch bei vielen christlichen Gruppen richtig gehende, nicht nur christlichen Gruppen, aber auch richtig gehende Kampagnen für die Religionsfreiheit. Schütten die Sie mit E-Mails und Briefen und Petitionen zu?
Ich kriege viele Briefe und E-Mails und Petitionen, also in der Tat werde ich schon ein bisschen zugeschüttet, keineswegs aber jetzt nur von christlichen Gruppierungen. Von der Religionsfreiheit sind ja ganz unterschiedliche Menschen betroffen. Also christliche Gruppierungen, die bedrängt werden, bedroht werden, verfolgt werden, zum Teil in China, in nahöstlichen Staaten, aber auch in Staaten wie Usbekistan. Dann aber Muslime werden auch verfolgt, etwa Sufis, also eher mystisch orientierte Muslime in zentralasiatischen Staaten, die Bahai in Iran, eine ganz massiv verfolgte Gruppe. Übrigens gibt es auch Atheisten, die sich an mich wenden, denn das Mandat heißt Religions- und Weltanschauungsfreiheit, ist also breit und sehr breit zu verstehen.
Nun ist es allerdings schwierig, die Religion sozusagen auf eine gemeinsame Haltung zusammenzubringen gegen diese aufklärerische Stimmung in der Gesellschaft. Wir machen ja auch oft ganz instinktiv Unterschiede, wenn es um Religionsfreiheit geht, unter dem Motto Beschneidung bei Juden, kein Problem, jüdisches Leben in Deutschland, kein Problem. Aber beim Islam macht uns das dann auf einmal schon Angst.
Ja, also der Islam hat nochmal ganz besonders mit Vorbehalten und Ressentiments zu kämpfen. Ich habe es gerade heute Morgen gelesen, es gibt eine neue Allensbach-Umfrage. Die Ergebnisse sind nicht völlig anders als die Ergebnisse, die vor einigen Jahren da erarbeitet worden waren. Es gibt sogar kleine Verbesserungen, aber der Islam hat mit einem sehr schlechten Image zu kämpfen. Also es gibt viele Menschen, die dem Islam generell zuschreiben, frauenfeindlich zu sein, intolerant zu sein, undemokratisch zu sein. Also das ist ein großes Problem. Da gibt es auch viele Missverständnisse, viele Vorurteile. Wir haben ein Klima mittlerweile, wo Religion insgesamt mit zunehmendem Misstrauen betrachtet wird. Also da ist, glaube ich, viel zu tun. Übrigens würde ich das Aufklärung nennen. Also Sie haben in Ihrer Frage von aufklärerischer Kritik gesprochen. Ich glaube, es geht wirklich darum, wie verstehen wir Aufklärung? Verstehen wir Aufklärung so, dass wir eine Gesellschaft wollen, in der Pluralismus gelebt werden kann. Das ist eine aufklärerische Forderung. Oder verstehen wir Aufklärung so, dass die Religionen ersetzt werden durch irgendwelche postreligiösen, wissenschaftsorientierten Ideologien? Das wäre ein sehr, sehr, sehr enges Verständnis von Aufklärung. Nicht eine Aufklärung in der Tradition von Kant oder Moses Mendelssohn und vielen anderen.
Was genau steht denn auf dem Spiel, wenn beispielsweise Beschneidung, also eine konkrete Form von Religionsausübung, nicht mehr erlaubt würde in unserer Gesellschaft?
Ich glaube, die Konsequenzen wären gravierend. Die wären gravierend. Muslime und Juden, von denen die ganz große Mehrheit auf die Beschneidungsdurchführung nicht verzichten würde, hätten keine Möglichkeit, hier ihre religiöse Praxis legal in Deutschland zu leben.
Ein Hauptargument gegen die Beschneidung lautete, dass aufgeklärte Juden in Israel ja auch schon dagegen seien. Und dann sagt man, Religionen müssten sich doch mit der Gesellschaft entwickeln, wenn auch behutsam ihre Riten anpassen. Braucht die Religionsfreiheit in Anführungszeichen eine Anpassung?
Naja, also dass Religionen sich ändern, dass es Reformen gibt, das gehört auch zur Normalität. Und das kann man zur Kenntnis nehmen. Je nachdem, wie man eingestellt ist, kann man das auch gerne begrüßen. Man kann, wenn man selber sich solchen Gruppen zugehörig fühlt, das auch aktiv fördern. Alles das ist gut, alles das ist Realität. Aber jetzt sozusagen mit dem Strafrecht Nachhilfeunterricht zu formulieren und sagen, also bitte sehr, Juden, ihr habt ein paar Wochen Zeit, ein paar Monate Zeit oder wie auch immer die Frist bemessen ist und ab dann gibt's das nicht mehr. Das wäre wirklich eine unglaubliche Anmaßung. Also auch eine Überschätzung der Möglichkeiten, die insbesondere dem Strafrecht zusteht. Also Kulturkampf mit Strafrechtsdrohungen, das kann nur verheerende Konsequenzen haben.
Im Vatikan, Professor Bielefeld, wird Religionsfreiheit immer wieder in Äußerungen des Papstes sozusagen geradezu als Prüfstein aller Menschenrechte dargestellt. Religionsfreiheit, an ihr zeigt sich wirklich, was Menschenrechte an sich wert sind. Ist das so? Ist Religionsfreiheit theoretisch gesprochen so essentiell für die Menschenrechte allgemein?
Ja, unbedingt. Wobei ich sagen würde, es ist nicht der einzige Prüfstein. Also in einem Land, in dem es keine Meinungsfreiheit gibt, zum Beispiel, sind auch die anderen Rechte dann nicht viel wert. Wo man sich öffentlich nicht melden kann, bleibt alles der Gnade des Staates überlassen. Aber tatsächlich bei der Religionsfreiheit, deren Titel übrigens eigentlich ausführlicher lautet, Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit, geht es darum, den Menschen zu respektieren als Träger von grundlegenden Überzeugungen. Von Überzeugungen und auch damit einhergehenden Praktiken. Individuellen Praktiken, gemeinschaftlichen Praktiken. Also hier geht es um Respekt vor der Vielfalt der identitätsstiftenden Überzeugungen von Menschen. Und insofern ist die Religionsfreiheit tatsächlich ein Prüfstein für das Klima einer Gesellschaft, für Offenheit, für den Umgang miteinander, für die Menschenrechtskultur in einem Land. Ohne Religionsfreiheit sind Menschenrechte nicht zu haben.
Nun wird ja gegen privaten Glauben eines Einzelnen kaum jemand etwas haben. Warum ist der Widerstand denn gegen die öffentliche Bekundung so stark?
Übrigens, ja, der private Glaube wird manchmal auch bedrängt. Es gibt durchaus Staaten, die richtig indoktrinieren, zum Beispiel in den Schulen. Also der Schutz des Forum Internum ist auch nicht zu vernachlässigen. Aber Sie haben natürlich recht, die meisten Konflikte entzünden sich daran, dass Menschen ihren Glauben eben nicht im privaten Kämmerlein allein ausüben wollen, sondern nach draußen gehen und aus ihren Überzeugungen kein Hehl machen, das in der Öffentlichkeit manifestieren. Und das kann dann dazu führen, dass manche Leute irritiert sind. Und bei denen, die etwas autoritärer gestrickt sind, lässt es dann gleich den Ruf nach Restriktionen ertönen. Da soll der Staat dann eben verbieten. Kontrollpolitik, Identitätspolitik, all solche Dinge, die spielen oft zusammen gegen öffentliche Manifestationen religiöser Überzeugungen.
Das führt uns sozusagen zur negativen Religionsfreiheit, also zum Recht auf Freiheit von der Religion und von ihrer Ausübung erst recht. Muss man sich eigentlich für beides einsetzen, für das Recht auf freie Religionsausübung, wie auch auf das Recht, keine Religion zu haben, keine Religion auszuüben?
Ja, ich glaube, das gehört zusammen und zwar deshalb, weil Freiheit anders nicht zu haben ist. Und zwar, ich rede jetzt von der rechtlichen Freiheit. Die existenzielle Freiheit des Menschen ist noch ein bisschen was anderes. Aber rechtlich gesehen kann man nicht sagen, es gibt nur die Freiheit zum Ja sagen. Freiheit zum Ja sagen heißt immer auch Freiheit zum Nein sagen. Das heißt, Religionsfreiheit schafft die Möglichkeit, Gottesdienste zu besuchen und ihnen fern zu bleiben. Ein Bekenntnis öffentlich auszusprechen, aber auch darauf zu insistieren, dass man nicht in dieser Hinsicht irgendwie von Staats wegen gedrängt wird. Die Möglichkeit, religiösen Glauben zu bekunden oder sich eben eher bedeckt zu halten. Die Möglichkeit, einer Kirche beizutreten oder einer anderen Religionsgemeinschaft oder auch sie zu verlassen. Jedenfalls rechtlich gesehen. Die Religionsgruppen müssen da nicht dazu applaudieren. Die können also natürlich durchaus auf ihren Positionen beharren, den Austritt bedauern, aber rechtlich gesehen gehört zur Freiheit immer diese Beidseitigkeit, Ja und Nein sagen können. Das gilt nicht nur für die Religionsfreiheit, das gilt ähnlich für Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Die haben immer auch die Komponente, neben der positiven Freiheit auch die negative Freiheit, Nein sagen zu können. Ohne das ist Freiheit rechtlich gar nicht denkbar.
Eine gute Freundin von mir hat früher immer ein christliches Kreuz um den Hals getragen, als Schmuckstück. Sie ist gar nicht besonders christlich, sagen wir mal. Das darf sie jetzt in Frankreich bei der Arbeit nicht mehr und das wiederum hat sie schockiert. Was würden Sie ihr sagen?
Sie hat recht. Sie hat recht, schockiert zu sein. Da erleben wir auch wirklich ideologische Verhärtungen eines Laizismus in Frankreich, übrigens keineswegs nur in Frankreich, auch anderswo, der von der Warte der Religionsfreiheit nicht akzeptabel ist. Das muss man mal sagen. Also, dass Menschen auch übrigens im Arbeitsleben, in der Öffentlichkeit, sich als Personen darstellen und als Personen mit Überzeugungen, die ihre Überzeugungen auch bekunden, das sollte schlichtweg selbstverständlich sein. Und das sollte übrigens auch gelten im öffentlichen Dienst. Dass, wenn es dann darum geht, sagen wir mal, ganz besondere staatliche Funktionen auszuüben, etwa eine Richterfunktion, man dann von Staats wegen sagen kann, klar, Urteil im Namen des Staates, das setzt voraus besondere Zurückhaltung, damit jetzt nicht Staat und Religion hier verquickt werden. Okay, das würde ich akzeptieren. Also für, wie gesagt, eine Richterfunktion, dass dann man nochmal besondere Auflagen macht. Aber ansonsten das öffentliche Leben von religiösen Symbolen zu purifizieren, sei es von Kreuzen, die um den Hals hängen, auch von Kopftüchern, die ja manchmal ganz bunt um die Haare herumgeschwungen sind. Also das ist Ausdruck eines sehr verengten, ideologisch verhärteten Verständnisses von Säkularität. Aus Sicht der Religionsfreiheit ist das zu bedauern und auch, würde ich mal sagen, zu bekämpfen sogar. Meine Vorgängerin Asma Jahangir hat übrigens mal eine Fact-Finding-Mission, eine Länderinspektion in Frankreich durchgeführt und war schon sehr erstaunt, wie eng und ideologisch manche Debatten da ablaufen.
Professor Bielefeld, was braucht es im deutschsprachigen Raum für eine wirklich umfassende Verwirklichung der Religionsfreiheit?
Naja, also in Deutschland und im deutschsprachigen Raum sieht es ja generell in Sachen Religionsfreiheit gut aus. Das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Wenn man unsere Region vergleicht mit Regionen, wo im Namen von Religion auch Gewalt geschieht, wo Massenvertreibungen stattfinden. Wir erleben das gerade in Myanmar, dem früheren Birma, wo Kirchen oder andere Gotteshäuser in Flammen aufgehen, wie in Nigeria. Also es steht generell um die Religionsfreiheit in Deutschland recht gut. Aber wie wir eben schon besprochen haben, wir erleben auch neue Bruchlinien. Also die Debatte um Beschneidung hat mich ein Stück weit alarmiert und gezeigt, da ist auch wieder einiges an Investitionen zu leisten, vor allem auch in Sachen Gespräch. Nicht nur interreligiös, sondern auch Gespräche der Religiösen mit den, wie Max Weber es mal formuliert hat, religiös unmusikalischen. Also da müssen wir für Verständnis füreinander werben. Ich glaube, daran hat es gefehlt. Da müssen wir richtig was tun. Größtes Problem sehe ich wirklich die zunehmenden Verständigungsschwierigkeiten auch zwischen religiösen und nicht religiösen Menschen. Und das ist an der Debatte um die Beschneidung deutlich geworden. Da würde ich sagen, haben wir wirklich einiges an Arbeit vor uns.